Auch von meiner Seite, guten Morgen. Ich freue mich, heute bei euch dürfen zu sein in Altstetten. Und wir sind schon durch die Lieder, die klassischen, schönen Adventslieder, ins Thema eingeführt worden. Und mein Thema heute Morgen, nur noch eine kurze Zeit. Dann wird der kommen soll. Steht im Hebräer 10, 37. Advent auf Deutsch Ankunft. Wer kommt? Jesus kam und Jesus kommt wieder. Gott hat in seinem Wort immer wieder darauf hingewiesen, dass er den Messias senden wird. Er hat durch seine Propheten sogar detaillierte Angaben gemacht, zum Beispiel über den Geburtsort und andere Begleitumstände, die das Kommen des Messias betreffen. Aber als es soweit war, vor jetzt circa 2000 Jahren, da berichtete uns der Evangelist Johannes, er kam in das Seinige, aber die Seinigen nahmen ihn nicht an. Wie das? Sie hatten doch schon lange auf ihn gewartet. Waren sie nicht vorbereitet? Oder hatten sie mittlerweile gar keine Erwartung mehr? Oder waren ihre Erwartungen auf den Verheißenen ganz anders? Die Ankunft Jesu Christi in diese Welt war nicht eine, die ihm als Mensch gewordener Gottessohn würdig gewesen wäre. Wie konnte das geschehen, dass er nicht einmal erkannt wurde als der Verheißene? Von einigen wenigen Ausnahmen einmal abgesehen, von denen der Himmel Kenntnis nahm und uns als Zeugnis im Wort niedergeschrieben ist, da war zum Beispiel dieser alte, betagte Bruder Simeon oder die alte, betagte Schwester Hanna. Von ihnen wird berichtet. Heute feiern wir Advent und denken an das Kommen des Gottessohnes, der Menschengestalt annahm vor langer Zeit und haben so viel Grund zur Dankbarkeit, ihn kennen zu dürfen. Und zwar als unseren Erretter, Erlöser, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, die Barriere zum lebendigen Gott durchbrochen hat durch seinen stellvertretenden Tod und seine Auferstehung. Aber Gott redet an vielen Stellen in der Bibel über sein Wiederkommen. Und zwar, da heißt es in Apostelgeschichte 1, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Diese Mitteilung erhielten seine Jünger bei der Auffahrt des Herrn in den Himmel. Seitdem wartet seine Gemeinde auf seine Wiederkunft. Aber heute wird nicht mehr so oft darüber geredet. Warum eigentlich nicht? Ist es die fehlende Erwartung? Es geht uns hier im Westen gut. Wir richten uns ein, wir genießen das Leben. Vielleicht haben wir ganz andere Erwartungen an die Zukunft als diese. Vielleicht hoffen einige, dass die Kurse der Wertpapiere wieder steigen oder dass sich die Situation in der Welt wieder beruhigt, dass die Kriege beendet werden. Welche Erwartungen haben wir als Christen? Heute gut 2000 Jahre später als der damalige Advent. Jesus hatte nach seinem Dienst in dieser Welt denen, die treu zu ihm gestanden hatten, seinen Jüngern reinen Wein eingeschenkt, dass er sie verlassen würde. Und eines Tages wiederkommt. Und viele Generationen vor uns haben damit gerechnet. Aber in der gegenwärtigen Zeit der globalen Veränderungen ist das Thema doch wieder sehr aktuell geworden. Der Herr hatte damals die Neugier der Jünger geweckt in Bezug auf seine Zusage, dass er wiederkommt. Und sie hatten eine Frage auf diese Ankündigung ihres Herrn. Sie fragten Jesus, was sind denn die Zeichen deines Wiederkommens? Und Jesus hat eine spontane Antwort. Was denkt ihr, was er geantwortet hat? Er hat geantwortet: Seht zu, dass euch niemand verführe. Mit der ersten spontanen Antwort sagt man in der Regel das, was vor allem wichtig ist. Und dann sagt Jesus auch, dass nur sein Vater den genauen Zeitpunkt weiß. Doch viel wichtiger als den Zeitpunkt zu wissen, ist eine Gefahr. Welche? Jesus hat es angetönt, die der Verführung. Diese gab es zu allen Zeiten, aber heute ist sie auch wieder aktuell. Gerhard Mayer schreibt in seinem Matthäus-Kommentar zur Ölbergrede: Es fällt auf, dass Jesus die Warnung vor den Verführern an die Spitze stellt. Verführung ist für die Gemeinde gefährlicher als Verfolgung. Verfolgung eint die Gemeinde, Verführung spaltet sie. Verfolgung lässt das Echte hervortreten, Verführung das Unechte triumphieren. Wenn ich über Verführung nachdenke, kommen mir nicht zuerst alternative Religionen in den Sinn, sondern die Einflüsse liberaler Theologie. Und viele Kirchen in unserem Land schrumpfen auf radikale Art und Weise. Ein Bildvergleich. Jeder von uns kennt die Eigenschaft von Rost. Mein Jahrgang hatte mit Rost immer zu kämpfen, wenn die alten Autos anfangen zu rosten. Ist heute nicht mehr so schlimm. Aber Rost übt einen zersetzenden Einfluss auf edle Materialien aus. Wir alle kennen das, wenn sich irgendwo Rost ansetzt, besonders an den Stellen unserer Autos, die man nicht so gut sieht, also unter der Oberfläche. Die Oberfläche mag poliert und glänzend sein, doch darunter tut der Rost sein zersetzendes Werk. Und genauso sind die zersetzenden Einflüsse einer liberalen Theologie, die Gottes Wort verbiegen, den Sinn verdrehen und uns weismachen, dass Gott das doch nicht so gemeint haben könnte. Zum Beispiel, man darf es doch nicht so wörtlich nehmen. Wir müssen uns der Zeit anpassen. Wirklich, wenn Gottes Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Ein Zitat, das mich viele Jahre schon begleitet. Genauso wie Rost sind auch die Einflüsse des heutigen Mainstreams auf biblische Werte, die einmal das Fundament unserer westlichen Kultur ausmachten. Und wir leben in einer Zeit, in der Verführung Triumphe feiert, sowohl wie der Rost unter der Oberfläche, aber auch schon wie durchgerostet, also offensichtlich. Erkennen wir die Zeit, in der wir leben? Können wir sie geistlich beurteilen? In Matthäus 24 redet Jesus über die letzte Zeit vor seinem Wiederkommen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschrecket nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Nun hat es schon immer in der Geschichte der Menschheit Kriege, Kriegsgeschrei, teure Zeiten, Hungersnöte gegeben, Erdbeben und dergleichen. Was ist denn so besonders daran? Der entscheidende Satz steht in Vers 8. Das ist der Anfang der Wehen. Irgendwo bin ich hier. Genau. Das ist der Anfang der Wehen. Nun hat es schon immer, danke, in der Geschichte der Menschheit Kriege, Kriegsgeschrei und so weiter, das alles gegeben. Das ist der Anfang der Wehen. Je näher die Geburtsstunde von etwas Neuem heranrückt, desto häufiger werden die Geburtsschmerzen auftreten. Desto regelmäßiger, heftiger und intensiver kommen die Wehen. Und wenn wir unsere Zeit heute betrachten, dann können wir das ahnen. Das sind Kennzeichen der Endzeit, wenn die einzelnen Ereignisse sich immer massiver mit größerer Intensität und geringeren Intervallen einstellen. Selbst Nichtchristen spüren, dass sie in einer sterbenden Welt reden. Manchen sitzt die Angst im Nacken, Unsicherheit macht sich breit und manche, auch Nichtchristen, fragen, wie soll es weitergehen? Es gibt diese gute Nachricht, Jesus kommt wieder. Politiker reden von einer Zeitenwende. Zeitenwende bedeutet Ende einer Epoche, Beginn einer neuen Zeit. Das, was heute global abgeht, lässt in der Tat den Schluss zu, dass eine Zeitenwende angekommen ist. Die Welt verändert sich in einem rasanten Tempo. Gewaltige, nicht endende Migrationsbewegungen, Hungerkrisen, Klimawandel, Machtverschiebungen, Kriege und so weiter. Und Christen leben mittendrin. In der vielleicht letzten Epoche der Endzeit. Und was erwarten wir? Wir feiern Advent. Advent heißt Ankunft. Sind wir vorbereitet? Jesus steht heute wieder vor der Tür, vor unserer Tür, vor der Tür seiner Gemeinde. Im Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea wird das so ausgedrückt: Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Dies sagt der, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. In Jesus Christus hat Gott das Amen gesagt, weil er in ihm das alles wahr werden lässt, was er verheißen hat. Und als solcher stellt sich Jesus der Gemeinde vor, der, auf den man sich verlassen kann, der absolut zuverlässige Gottes. Er klopft an. Wenn jemand anklopft, wo ist er dann? Vor der Tür, draußen, nicht drinnen. Hatte diese letztgenannte Gemeinde des Sendschreibens Laodicea keinen Platz mehr für ihn? Es ist nicht alles Gold, was glänzt, so war es leider in jener Gemeinde, die Gefahr einer falschen Selbsteinschätzung. Das war das Problem der Christen in Laodicea. Sie sagten, wir sind reich, erfolgreich, wir haben es zu etwas gebracht. Wir haben alles, was wir brauchen. Kann man sich so gewaltig über seinen geistlichen Reichtum täuschen? Kann man sich so fatal falsch einschätzen? Wir haben doch alles, den rechten Glauben, die rechte Form des Gottesdienstes, die rechte christliche Moral. Wirklich? Haben wir alles im Griff? Es läuft doch gut, wir haben alles optimal organisiert. Aber ist Organisation alles? Oder gibt es solche, die trotz allem bekennen, Herr, ich brauche dich jeden Tag neu. Ohne dich kann ich und will ich nichts tun. Ohne dich ist alles leer in meinem Leben. Diese Christen in Laodicea waren sicher geworden. Es sah gut aus nach außen, aber innen war nur noch ein christlicher Schein da. Jesu Urteil aber gründete sich nicht auf den äußeren Eindruck, sondern auf die Realität. Ich kenne deine Werke, weil du aber lau bist. Ein geteiltes Herz bringt ein laues Christentum hervor. Und das ist dem Herrn zuwider. Er hat es auch nicht verdient, wenn wir daran denken, was er für unsere Erlösung investiert hat. Woran liegt es, dass man lau wird? Wenn Jesus nicht mehr der eine Brennpunkt in unserem Leben ist, um den es uns geht, dann drehen wir uns selbst um unsere eigene Achse und es wird lau. Wenn wir den Gebetsumgang mit ihm vernachlässigen, das Gespräch mit ihm nicht mehr pflegen, sein Wort vernachlässigen, dann driften wir so ganz allmählich aus seiner Nähe ab. möchte euch diesen Vorschlag, diesen Hinweis empfehlen, die Bibel in einem Jahr durchzulesen und darüber nachzudenken. An seinem Wort bleiben, das ist so wichtig in der heutigen Zeit. Du sagst, ich kenne schon die ganze Bibel. Aber es ist gut, sie immer wieder neu zu lesen. Ich freue mich, dass so eine Aktion bei euch ist. Ich wünsche euch Gottes Segen dazu. Wenn sich gleichgültig eingeschlichen hat, was die Beziehungspflege mit unserem Herrn angeht. Gleichgültigkeit ist das Gegenteil von Liebe. Von Liebe sehen wir in den Sendschreiben. Wenn der Glaube nicht mehr gelebt wird, stirbt er ab. Jesus steht vor der Tür und wird jetzt auch sehr persönlich. Er steht vor meiner und deiner Tür. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen mit dem Essen und er mit mir. Jesus steht vor unserer Tür, vor der Tür jedes Einzelnen draußen. Er sagt vorher, siehe, ein biblisches Achtungszeichen, was jetzt kommt, ist von größter Bedeutung. Er, Jesus, steht vor der Türe, aber offensichtlich ist sie zu, sie ist geschlossen. Eine verschlossene Tür schützt vor ungebetenen Besuchern, während eine geöffnete Tür Gäste willkommen heißt. Auch das menschliche Herz kann man mit einer Wohnung vergleichen. Es ist wie eine Wohnung mit vielen Zimmern. Einige dieser Räume sind geschmackvoll eingerichtet, aufgeräumt und schön anzusehen. Aber es gibt im menschlichen Herzen sehr oft auch Ecken, die man nicht so gerne herzeigt. Es gibt Winkel, in denen wir unsere Sorgen, Nöte und Ängste verstaut haben. Deshalb lassen wir die Tür lieber noch zu. Aber Jesus steht vor der Tür und bittet um Einlass. Jemand hat einmal einen echten Freund als einen Menschen beschrieben, der gerade dann an unsere Tür klopft, wenn unsere Situation verhängnisvoll aussieht oder wenn wir uns verlassen fühlen. Heute in der Adventszeit werden wir daran erinnert, dass Jesus dieser Freund für dich sein möchte. Er steht vor der Tür deines Herzens, klopft an, um eine persönliche Beziehung zu dir und zu uns zu haben oder um diese Beziehung zu erneuern oder sogar zu vertiefen. Er ist auch an den dunkelsten Stellen unseres Herzens interessiert und möchte unsere Sorgen, Ängste und Nöte von uns nehmen. Wenn wir Jesus einlassen, führt er uns immer in die Befreiung. Jesus führt immer in die Befreiung, wenn wir ihn machen lassen und ihn einladen. Und wie gut ist es zu wissen, dass wir nicht zuerst unsere Probleme lösen müssen, bevor wir Jesus die Türe öffnen. Er drängt sich keinem auf, er klopft an die Türe. Wenn jemand meine Stimme hört, es geht um das Hören seiner Stimme. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Hebräer 4,7. Wie schwer fällt uns das wirkliche Hören, wenn wir in der Bibel lesen oder wenn wir gemeinsam sein Wort hören? Wie viel Ablenkung gibt es? Jesus möchte Gemeinschaft mit uns, mit dir und mir haben. Eine Gemeinschaft, die über den Tod hinausreicht und in seinem ewigen Reich fortgesetzt wird. Können wir uns das vorstellen? Er sehnt sich danach, mit dir Gemeinschaft zu haben, weil er dich liebt. Schon im Alten Testament sehen wir, wie Jesus um die Herzen seines Volkes wirbt. Eine Aussage aus Jeremia 2 ist deswegen so eindrücklich, weil sie Gottes Herz und seine Sehnsucht nach uns offenbart. Ich erinnere mich, heißt es dort, dir zugute an die Treue deiner Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir hergingst in der Wüste, im unbesäten Land. Jeremia 2, Vers 2, das kann man sich gut merken. 2,2 in Jeremia. Gott wirbt um unsere Herzen, du hast den Schlüssel zu deiner Türe. Der Herr drängt sich nicht auf. Deine Entscheidung nimmt er dir nicht ab. Aber für den, der sich überwindet, ihn wieder neu in sein Leben zu lassen, hat er wunderbare Verheißungen. Die Verheißung für Überwinder gilt. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich überwunden habe und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Thron. Sein eigenes Vorbild stellt er uns vor Augen. Sein Weg auf Erden war ein Weg der Überwindung und des Vertrauens. Er hat seinem Vater wie kein anderer vertraut und bekennt in seinem härtesten Kampf in Gethsemane: nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist Überwindung. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Sein Kreuzesleiden und sein Sieg, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt bilden die Krönung seines Überwinderlebens. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Halte inne und überlege, was der Herr hier verheißt. Das und nichts weniger ist der große Plan Gottes für seine Kinder. Jesus würde nie von uns verlangen, zu überwinden, wie er überwinden hat, wenn das nicht auch dem schwächsten Gläubigen möglich wäre. Überwinden in der heutigen Zeit der Zeitenwende, ja. Und dafür gibt es ein Wort. Das Wort heißt Heiligung. Griechisch Hagios heißt anders. Heiligung heißt anders. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Rod Dreher, amerikanischer Autor, warnt in seinem Buch Die Benediktoption davor, dass sich die Kirche der Gegenwart einer populären Kultur, in Klammer Mainstream, immer mehr anpasst, sich darin auflöst und ihre Wirksamkeit verliert. Er schreibt weiter: Sie kann nur überleben und diesen Kampf gewinnen, wenn sie erstens verbindliche Glaubens- und Lebensgemeinschaften mit verbindlichen Werten und Glaubensinhalten nach Gottes Wort bildet und darüber wacht im Sinne einer gegenseitigen Verantwortung, Klammer, Leib Jesu. Und zweitens, wenn sie sich damit von der Welt abgrenzt und gleichzeitig der Welt dient, in Worten und Werken entsprechend ihrem Auftrag der Liebe Jesu. Dreher befürchtet, dass wir Christen nicht darauf vorbereitet sind, Nachteile in Kauf zu nehmen. Und er empfiehlt der Kirche, wir werden eine tiefere Hingabe an unseren Glauben entwickeln müssen. Und wir werden das in einer Weise tun müssen, die in den Augen der Zeitgenossen sonderbar erscheint. Wenn die Kirche das neue dunkle Zeitalter überleben will, müssen sie aufhören, normal, also anders zu sein. Erinnere, Heiligung anders, für Gott erwählt. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Drei Konsequenzen. Die erste: Ich rate dir, sagt der erhöhte Herr. Er hat seine Diagnose gestellt und zeigt dir den Weg zur Hilfe. Er hat aufgedeckt, nicht weil er bloßstellen will, sondern weil er uns heilen will. Ihre Wege habe ich gesehen, aber ich will sie heilen. Ich will sie heilen. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Keiner ist ausgeschlossen. Du bist geliebt von Jesus Christus, egal wo du stehst. Jesu Motiv ist Liebe, reine göttliche Liebe zu dir und mir. Sein Wort ist keine Drohpredigt, sondern ein Angebot seiner Liebe. Der erste Rat: Kaufe Gold bei mir, Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Mit anderen Worten: Ihr gebt euer Geld an der falschen Stelle aus, ihr investiert eure Zeit und eure Kraft da, wo es nichts für die Ewigkeit bringt. Was Laodicea im Augenblick besaß, war nichts Echtes. Es hätte die Feuerprobe nie bestanden. Echtes Gold, durch den Geist Gottes gewirktes, echtes Leben in Christus Jesus, das war notwendig. Nur durch den Glauben und das Bleiben in ihm wird dieses Gold in unserem Leben sichtbar werden. Lebendiger Glaube bewährt auch im Feuer der Anfechtung, ist das wahre Gold. Das ist das Ziel, das der Herr mit manchen Anfechtungen in unserem Leben verfolgt, dass euer Glaube, unser Glaube, rechtschaffen, viel köstlicher erfunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird. Der zweite Rat unseres Herrn: Kaufe bei mir weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. In Laodicea waren zu der Zeit, als Johannes die Botschaft Jesu aufschrieb, schwarze Kleider Mode. Weiße Kleider entsprachen nicht der Mode. Anders. Aber weiße Kleider bekamen Menschen, die vor einer Gerichtsstrafe freigesprochen waren. Und wenn Jesus uns weiße Kleider anbietet, dann sagt er: Ich will dich freisprechen. Ich will dir deine Schuld vergeben, die du dir durch eine falsche Selbsteinschätzung aufgeladen hast. Und ich will dich heil machen, von innen her, sodass du dich in einem ganz neuen Leben bewegen kannst. Der Prophet Jesaja sagt in 61,10: Freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Kaufe weiße Kleider, damit wird uns gesagt: Bekennt eure Verfehlungen und lasst euch vergeben. Weiße Kleider sind die Kleider des Siegers. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Das wird einige Male in der Offenbarung erwähnt. Der dritte Rat: Kaufe dir Augensalbe, damit deine Augen zu salben, dass du sehen möchtest. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Epheser 1,18. In Jesu Gemeinschaft, unter dem Einfluss seines Wortes und seines Geistes, bekommen wir erleuchtete Augen des Herzens, damit wir erkennen: So bin ich in Wahrheit, aber so groß ist Jesus und seine Erlösung. Augen, die mit der göttlichen Augensalbe behandelt sind, sehen nicht zuerst auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, das vergeht, schreibt Paulus an die Korinther. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Vielleicht steckt eine unausgesprochene Frage Jesu dahinter, wenn er uns auffordert, Augensalbe zu kaufen. Halte einmal Rückblick. Denke einmal nach, was du mit den Talenten, die ich dir anvertraut habe, gemacht hast. Mit den Gaben, die ich dir geschenkt habe. Wenn wir uns in seinem Licht sehen, vielleicht neu sehen, gibt es nur eine Konsequenz: Buße und Umkehr. Dann heißt Zeitenwende Lebenswende. Buße, ein Wort, das heute nicht mehr so gern gehört wird und nur noch selten vorkommt. Manche wollen es auch nicht mehr hören. Was bedeutet es? Es bedeutet, sich abzuwenden von allem, was vor Gott keinen Bestand hat, was ihn entehrt. Sünde heißt griechisch Hamartia und heißt Zielverfehlung. Kein einmaliger Akt. Wir sollten immer offen sein für Korrektur, für Kurskorrektur. Das schließt unser Bekenntnis, echte Reue, mit ein. Und jetzt das Wichtigste: Es führt zu einer tiefgehenden Befreiung und einer neuen bewussten Hinwendung zu dem, der uns unendlich liebt, Jesus Christus. Buße und Bekenntnis befreien, das ist kein Krampf, sondern das ist Befreiung. Weil Jesus uns ein neues Kleid schenkt, das Kleid seiner Gerechtigkeit. Und zwar umsonst gibt er uns diese Bekleidung, weil er schon bezahlt hat am Kreuz. So ist Jesus. Zusammengefasst: Kaufe Gold, weiße Kleider, Augensalbe, Das ist der Rat, den Jesus nicht nur den Christen in Laodicea gibt, auch uns heute. Das Motiv Jesu für diese Aufforderung, so mache ich es mit allen, die ich liebe, sagt der Herr. Seine Liebe ist nicht diese Art von Gutmütigkeit und Nachsicht, die sagt, lassen wir ihn mal machen, lassen wir ihn laufen. Jesus' Liebe ist eine heimsuchende Liebe. Manchmal muss Jesus uns Wege führen, die wir nicht gerne haben, damit wir erkennen, bei mir brennt es nicht mehr. Aber dann sollen wir uns erinnern, der Herr liebt mich. Er will mich zurückhalten von einem schmerzlichen Ausgang meines Lebens. 7-mal enden die Sendschreiben mit den Worten, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, weil Jesus vor der Tür seiner Wiederkunft steht. Und Lukas ermahnt uns, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Seht euch den Feigenbaum an oder nehmt irgendeinen anderen Baum. Wenn sie ausschlagen, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass jene Dinge geschehen. Dann wisst ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. Und Paulus, und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, das ist die Botschaft von den beginnenden Wehen. Deswegen ist es so wichtig, geistig wach zu sein und zu erkennen, in welcher Zeit wir leben, was heute abläuft. Wird Jesus bei uns den Glauben finden, wenn er wiederkommt? Diese Frage hat Jesus seinen Jüngern damals gestellt. Er stellt sie bei uns heute. Was ist das Ziel unseres Lebens? Es liegt jenseits unserer Vorstellungen. Aber es wird so sein, dass unsere Sehnsucht, die diese Welt nicht wirklich stillen kann, aber die wir tief in unseren Herzen tragen, dass diese Sehnsucht gestillt wird. Jesaja verheißt in Kapitel 33, 17, deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Du wirst ein weites Land sehen. Wir feiern mit ihm das Hochzeitsfest des Lammes. Wir gehören zu ihm. Das ist das Ziel. Unglaublich. Aber das ist unsere Erwartung. Ein Happy End. Happy schon, aber kein Ende, sondern ein neuer Anfang. Das ist die Wirklichkeit. Warum nur reden wir so selten im Advent vor dieser uns stehenden Erwartung? Müsste nicht ein großes Feuer unter uns zu finden sein, eine große Sehnsucht, die nicht zu stillen ist, bis er kommt? Jesus sagt in Offenbarung, siehe, ich komme bald, der Geist und die Braut sagen Amen, ja, komm, Herr Jesus. Ich ende mit einer kurzen Story. Eines Verwalters, der erwartet und bereit ist. Hier berichtet jemand, am Comersee wanderte ich zur Villa Acronati, die im Zauber weltabgeschiedener Einsamkeit an der Spitze einer langgestreckten Halbinsel liegt. Ein älterer Gärtner schloss das schwere Tor auf und führte mich durch den entzückend gelegenen Garten. Wie lange sind Sie hier? 24 Jahre. Und wie oft ist Ihre Herrin in dieser Zeit hier gewesen? 4-mal. Wann das letzte Mal? Vor 12 Jahren. Ich bin fast immer alleine hier. Sehr selten, dass ein Fremder sich hier umsieht. Sie haben aber den Garten so wunderschön im Stand und gut gepflegt, dass Ihre Herrin morgen kommen könnte. Ochi, Signor, Ochi, heute, mein Herr, heute, war die mich tief bewegende Antwort. Heute sind wir, bist du bereit, Jesus entgegenzugehen, wenn er heute kommt? Das ist die Frage. die ich dir mitgeben möchte, worüber du nachdenken kannst, worüber wir nachdenken. Ich ende mit Gebet und nachher ist eine Zeit, Zeugnis zu geben über das, was du erlebt hast, was dich bewegt. Und ja, wir werden still zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir werden in dieser Zeit an dein Wiederkommen erinnert und wir müssen dir sagen, wir freuen uns darauf und schenk, dass wir alle bereit sind, dir mit befreiten Herzen entgegenzugehen, wenn du uns rufst. Diese Welt ist nicht unsere Bleibe, sondern du hast uns berufen zu etwas viel, viel Größerem. Und wir können nur ahnen, Herr, was es sein wird. Aber deine Nähe, bei dir zu sein, der sich hingegeben hat für uns aus lauter Liebe, das bewegt unsere Herzen immer wieder neu. Und wir möchten dir bekennen, Herr, mach uns wirklich frei, denn wir lieben dich und möchten dir mit Sehnsucht entgegensehen und sagen, so wie die Bibel endet, ja, Herr, komme bald. Amen.